Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. UNO-Beobachter berichten aus Tremse in Syrien. Viele Fragen bleiben offen, für Präsident Assad aber wird es zunehmend schwierig.
Ich denke tatsächlich, dass es langsam eng wird für Bashar al-Assad. Er denkt, er hat alles unter Kontrolle, kontrolliert die Situation aber nicht mehr wirklich und mit so einem Mann ist eine Verhandlungslösung, eine politische Lösung eigentlich nicht mehr denkbar.
Syrien-Kennerin Christine Hellberg im Gespräch. Wie umgehen mit den Salafisten? Die gemäßigte Ennahda-Partei in Tunesien sucht eine glaubwürdige Strategie. Auch dazu ein Gespräch. Und Sennen im Simmental.
Wenn wir einmal für uns einen Kaffee nehmen, dann kommen die Leute, oh, habt ihr das schön hier oben? Sagen wir mal, ja, mal. Aber eben, der Käse der Arbeit muss einfach zuerst gemacht sein.
Der Albtraum, ganz wörtlich. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Das Massaker in Tremse in Syrien hat die Welt schockiert. Truppen des Regimes sollen dort absichtlich Zivilisten, also auch Frauen und Kinder, getötet haben. Dafür gäbe es unbestreitbare Beweise, sagte US-Außenministerin Hillary Clinton. Inzwischen hatten Leute der UNO Zugang nach Tremse, ARD-Korrespondent Peter Steffe.
UN-Beobachter gehen davon aus, dass der Angriff auf Tremsa vergangenen Donnerstag desertierten Soldaten und Regimekritikern gegolten habe. Bei dem Beschuss hätten syrische Einheiten offenbar gezielt deren Häuser anvisiert. Das ergibt sich aus ersten Ermittlungen der UN-Militärexperten vor Ort. Bei den Untersuchungen gestern seien auch Überreste von verschossener Munition wie leere Patronenhülsen, Artilleriegeschosse und Granaten gefunden worden. Das legt den Schluss nahe, dass unterschiedliche Waffentypen bei dem Massaker in Tremsa verwendet wurden, so eine UN-Sprecherin. Über diese verschiedenen Waffenarten verfügen allerdings nur die Streitkräfte des Regimes Assad, hieß es weiter. Während die syrische Opposition von bis zu 220 toten Zivilisten spricht, erklärte das Militär des Landes, man habe nur Terroristen, aber keine Zivilisten angegriffen. Die UN äußerte sich nicht zu Opferzahlen.
Peter Steffe. Präsident Assad steht langsam mit dem Rücken zur Wand, meint Christine Hellberg. Das Gespräch mit ihr dann nach den Nachrichten. Und die hat jetzt Georg auf der Mauer.
US-Außenministerin Hillary Clinton hat bei ihrem Besuch in Ägypten eine starke und dauerhafte Demokratie gefordert. Clinton sprach mit dem Chef des ägyptischen Militärrats Hussein Tantawi und mit Staatspräsident Mohamed Morsi von den Muslimbrüdern. Die beiden streiten um die Macht in Ägypten. Kurz nach dem Gespräch mit Clinton sagte Militärchef Tantawi, die Armee werde es nicht zulassen, dass eine bestimmte Gruppe Ägypten beherrsche. Die USA unterstützen das ägyptische Militär bisher jährlich mit 1,3 Milliarden Dollar. Rund 200 unzufriedene Libyer haben in der jordanischen Hauptstadt Amman versucht, in die Botschaft ihres Landes einzudringen. Die Libyer protestieren dagegen, dass ihr Heimatland nur teilweise für ihre medizinische Behandlung in Jordanien bezahlt. Sie waren während der Kämpfe, die zum Sturz von Machthaber Gaddafi führten, verwundet worden. Der chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao sieht sein Land weiterhin in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Wen sagte, man stehe vor ernsthaften und komplexen Herausforderungen. Der Regierungschef forderte größere Anstrengungen, um das Wachstum zu stärken. Das chinesische Wachstum ist im zweiten Quartal auf 7,5% und damit auf den niedrigsten Wert seit 3 Jahren gesunken. Chinas Wirtschaft leidet unter der schwachen Nachfrage aus der EU und den USA. Die britische Regierung muss für die Olympischen Spiele etwas überhastet zusätzliche Sicherheitsleute aufbieten. Ein privates Unternehmen, das den Auftrag dazu hat, ist nicht in der Lage, genügend Sicherheitspersonal zu stellen. Für diese Aufgabe werden jetzt Soldaten eingesetzt. Die britische Regierung weist Vorwürfe zurück, sie habe zu lange nicht reagiert. Im Süden Japans haben schwere Regenfälle, Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht. 25 Menschen sind ums Leben gekommen, viele werden noch vermisst. Über 5000 Menschen sind von der Umwelt abgeschnitten. Die Meteorologen warnen vor weiteren Überflutungen und Erdrutschen. In der St. Gallen Innenstadt ist es letzte Nacht zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Partygängern gekommen. Mehrere hundert junge Leute versammelten sich auf dem zentralen Marktplatz. Dieser musste für den Verkehr gesperrt werden. Um Mitternacht räumte die Polizei den Platz nach eigenen Angaben. Sie setzte dabei Pfefferspray und Gummischrot ein. Die Polizei sei mit Flaschen und Petarden angegriffen worden. Der Sonnensturm, der gestern Abend die Erde erreicht hat, ist schwächer ausgefallen, als Wissenschaftler erwartet hatten. Es habe keine nennenswerten Schäden an Satelliten gegeben, teilte die Europäische Weltraumagentur ESA mit. Die elektromagnetischen Aktivitäten seien aber noch nicht vorbei, sie könnten sich noch steigern. Das Sportgeschehen wurde heute Nachmittag von drei Fußballspielen der ersten Runde dominiert. Beat Sprecher.
Dabei war man natürlich gespannt auf den ersten Auftritt des Aufsteigers St. Gallen. Die Ostschweizer konnten dabei bereits den ersten Punktgewinn realisieren. St. Gallen und Ibe trennen sich 1:1 unentschieden. Ebenfalls 1:1 zwischen Luzern und Zürich. Dabei mussten die Zentralschweizer auch etwas Glück in Anspruch nehmen. Adrian Winter erzielte den Ausgleich erst in der 94. Minute. Und schließlich unterlag GC dem FC Sion mit 0:2. Auch wenn sich der Blick auf die Tabelle nach dem ersten Spiel noch nicht wirklich lohnt, dann immerhin der Hinweis, der FC Sion ist der erste Leader der neuen Saison. Erfolg für den Schweizer Motorradrennfahrer Tom Lüthi. Beim Grossen Preis von Italien in Mugello fuhr der Berner auf den dritten Platz. Schnellster war der Italiener Andrea Iannone. Die weiteren Schweizer Dominik Egger fuhr auf Rang 9, Randy Krummenacher wurde 12. Zum Rad. Der Spanier Luis Leon Sanchez entschied die 14. Etappe der Tour de France für sich. Er distanzierte auf den letzten Kilometern seine letzten vier Fluchtgefährten und feierte einen Solosieg. Zweiter wurde der Slowake Peter Sagan vor dem Franzosen Sandy Cassar. Der Brite Bradley Wiggins bleibt weiterhin Leader. Und noch eine Erfolgsmeldung aus dem Triathlonsport. Beim Ironman in Zürich feierten die Schweizer Männer gleich einen Dreifacherfolg. Ronny Schildknecht gewann dieses Rennen bereits zum 6. Mal in Serie vor Jan van Berkel und Matthias Hecht.
Das Wetter. Morgen scheint oft die Sonne im Norden, am Morgen noch stellenweise Wolkenreste und am Vormittag einige Quellwolken. Im Norden um 21, im Süden 27 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Hochrangige Deserteure und wie sie den Fortgang des syrischen Bürgerkriegs beeinflussen könnten. Die tunesische Ennahda-Partei vor schwierigen Fragen.
Die Parteiführung möchte Islam und Demokratie, wenn man das so schlagwortartig sagen kann, aussöhnen. Sie möchte belegen, wie in der Türkei, dass es eben funktioniert. Die Basis sieht das ein bisschen anders noch und das ist eben sehr, sehr schwierig, das jetzt zusammenzubringen. Da gibt es sehr viele Probleme, die die Parteileitung jetzt noch lösen muss.
Maghreb-Spezialist Bert Stauffer war vor kurzem in Tunesien unterwegs. 14 Stunden harte Arbeit, wie Städter im Simmental auf die Welt kommen. Und wer ist schuld am Schlamassel? Griechenlands Kampf gegen den Staatsbankrott im Best of International um 6:30 nach dieser Sendung. Echo der Zeit. Uns gibt es auch als Podcast und zwar im Internet unter drs.ch. Das Massaker im Dorf Tremse in Syrien hat weltweit für großes Entsetzen gesorgt. Unklar ist, wie viele Menschen dort sterben mussten, aber Oppositionelle sprachen vor allem von vielen zivilen Opfern. Jetzt sagen UNO-Blauhelme, die Assad-Truppen hätten gezielt Regimekritiker angegriffen, wie das vorhin im Beitrag berichtet worden war. Ich sprach mit der deutschen Journalistin und Autorin Christine Hellberg. Sie publiziert primär über Syrien. Ich fragte sie, was ist denn jetzt klar? Was ist in Tremse passiert?
Wenn ich mir diese ganzen verschiedenen Angaben ansehe, dann denke ich, dass Tremse tatsächlich ein Ort war, in dem sehr viele oppositionelle Kämpfer zusammengekommen waren, eine Art Zentrum dort in der Region des militärischen Aufstandes, des bewaffneten Aufstandes und dass das der Grund dafür war, dass das Regime gegen diesen Ort vorgegangen ist, wahrscheinlich nach dem üblichen Muster den Ort erstmal einkesseln, von außen beschießen, dann reingehen mit Soldaten, aber auch mit den berüchtigten Milizionären und die Leute aus nächster Nähe töten. Ich denke tatsächlich, dass die meisten Toten, wie wir bisher gehört haben, auch von den Aktivisten selbst und von der Freien Syrischen Armee, dass die meisten Toten Rebellen waren, also bewaffnete Kämpfer. Aber es gibt auch Zivilisten, zum Beispiel 17 Leute, die wohl geflohen sind und die auf der Flucht erschossen wurden. Darunter sollen auch Frauen und Kinder sein, laut dem UNO-Bericht.
Also Tremse gilt als eine Art Zentrum des bewaffneten Widerstands. Wie schätzen Sie denn das Kräfteverhältnis zwischen Regierung und bewaffneter Opposition insgesamt ein?
Ich denke, dass sich dieses Kräfteverhältnis zurzeit tatsächlich ändert. Denn wir sehen jeden Tag Abspaltungen und Überläufer der Armee. Ich denke, das Militär ist der schwächste Punkt in Assads Machtapparat. Und vor allem sehen wir jetzt seit einigen Wochen auch hochrangige Vertreter des Regimes und hochrangige Militärs, die sich abspalten. Das ist neu. Das zeigt, dass diese Menschen den Glauben an einen Sieg Assads verloren haben und dass sie jetzt versuchen, sich rechtzeitig auch noch auf die richtige Seite sozusagen überzuwechseln. Und das ist möglich geworden, weil die Freie Syrische Armee im Nordosten des Landes, in der Provinz Idlib, Teile dieser Provinz schon unter ihrer Kontrolle hat. Das heißt, es ist entlang der Grenze zur Türkei, gibt es Zonen, die von der Freien Syrischen Armee in Anführungszeichen befreit wurden und die nun so sicher sind, dass eben führende Militärs mit ihren ganzen Familien sich in die Türkei absetzen können. Das war eben bisher nicht möglich. Es ist lebensgefährlicher zu desertieren in Syrien und das war das Hauptproblem für jeden Militär, der seine Familie nicht zurücklassen wollte. Jetzt, da es also möglich ist, über die Grenze zu kommen, seine Familie womöglich mitzunehmen, das bedeutet, dass einfach sehr viele Leute dem Regime den Rücken kehren und das ist eine Signalwirkung natürlich an viele andere im Militär und jeder bewaffnete Angriff oder jede Offensive des Regimes ist gerade ein Risiko, denn während dieser Offensive laufen eben durchaus Soldaten regelmäßig über und für das Assad-Regime bedeutet das, wen kann ich überhaupt noch einsetzen, wer ist so loyal, dass ich ihn noch in diesen direkten Kampf mit der Opposition schicken kann.
Sie sprechen diese hochrangigen Überläufer an, da war ja in der letzten Zeit einerseits der syrische Botschafter in Irak und es war ein General und Assad-Vertrauter, der ebenfalls sich auf die andere Seite geschlagen hat. Wie wird sich das denn auswirken?
Das sind zwei sehr interessante Fälle und sehr bezeichnende Fälle. Manaf Tlaas ist der Brigadegeneral der republikanischen Garde, die ja als überaus loyal gilt dem Regime gegenüber. Er ist der Sohn des langjährigen Verteidigungsministers und Assads Vertrauten Mustafa Tlaas. Und Manaf Tlaas hat es geschafft, sich aus dem Zentrum von Damaskus über die Türkei nach Paris abzusetzen. Und das bedeutet auch, dass die Freie Syrische Armee, die Deserteure, offensichtlich so viel Macht oder Kontrolle oder Spielraum haben, dass sie einen solchen Menschen aus dem Zentrum von Damaskus herausholen können. Der andere Fall ist der syrische Botschafter im Irak, der sich gerade gestern und heute jetzt erstmals in langen Interviews geäußert hat. Eine sehr wichtige Figur, der 35 Jahre lang dem Regime gedient hat, auch als Geheimdienstchef, als Gouverneur von Latakia, eine wichtige Provinz. Und der nun zum Beispiel ganz klar sagt, der syrische Geheimdienst hat bis heute Verbindung zu Al-Qaida und die Anschläge in Damaskus oder in anderen großen Städten erfolgen im Auftrag des syrischen Geheimdienstes. Das sind Anklagen oder das sind Vermutungen, die die Opposition immer formuliert hat, die aber nun, wenn jemand wie er, so ein Insider des Regimes, diese Anschuldigungen äußert, natürlich noch sehr viel mehr Gewicht haben.
Was hat denn das für Konsequenzen für Präsident Assad? Wie sicher sitzt der noch im Sattel?
Ich denke tatsächlich, dass es langsam eng wird für Bashar al-Assad, einfach weil sich hochrangige Vertreter in seinem Machtapparat absetzen, was dafür spricht, dass diese selber nicht mehr an einen Sieg des Assad-Regimes glauben. Aber er selbst, denke ich, hat sich eingerichtet in einer Parallelwelt. Er hat das Gefühl, er muss sein Land retten, sein Land ist in Gefahr und er darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Er denkt, er hat alles unter Kontrolle, kontrolliert die Situation aber nicht mehr wirklich und mit so einem Mann ist eine Verhandlungslösung, eine politische Lösung eigentlich nicht mehr denkbar.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Christine Hellberg. Sie ist Journalistin und Autorin zum Thema Syrien. In Tunesien, wo einst der arabische Frühling begann, terrorisieren seit Wochen radikale Islamisten Intellektuelle. Die Salafisten sind zwar nicht in der Übergangsregierung dabei, aber sie wissen sich mit Gewalt Gehör zu verschaffen. Die größte Gruppierung in der Übergangsregierung ist die Ennahda-Partei. Das sind die gemäßigten Islamisten, die zuvor von Diktator Ben Ali verfolgt worden waren. Sie haben jetzt in einem Kongress den Kompass stellen wollen über ihre politische Strategie. Darüber sprach ich mit Bert Stauffer, der erklärte, dass dieser Kongress sehr wichtig sei.
Es ist der erste Kongress seit der Gründung von Ennahda vor 24 Jahren, der in Tunesien stattfinden kann. Es ist ein sehr großer Kongress, an dem etwa 3000 Parteimitglieder und Beobachter teilnehmen. Für Ennahda ist es sehr wichtig aus zwei Gründen. Zum einen möchte die Partei gegen außen, gegenüber dem Westen vor allem, ein starkes Signal senden, dass sie zuverlässige Partner sind, dass sie solide sind, dass man mit ihnen zusammenarbeiten kann. Und gegen innen ist die Partei bedroht von verschiedenen Spannungen. Es gibt verschiedene Strömungen innerhalb der Partei. Und hier lautet die Devise, die Partei zusammenzuhalten.
Die Ennahda will offenbar alle einbinden. Das hat sie schon des Öfteren gesagt. Also auch die radikalen Salafisten.
Nein, die radikalen Salafisten will Ennahda sicher nicht einbinden. Das wäre eine viel zu riskante Strategie und das würde auch der Parteilinie widersprechen. Aber es gibt auch nicht gewaltbereite Salafisten. Die salafistische Bewegung ist auch relativ breit und dieser Teil der salafistischen Bewegung, der genießt eine relativ große Sympathie bei einem Teil der Basis. Und das ist ein großes Problem für Ennahda, hier eine glaubwürdige Strategie zu entwickeln.
Ja, Sie sagen, Sie wollen eigentlich keinen islamistischen Staat. Wie ernst ist denn das zu nehmen? Wie ernst sind diese Bekenntnisse zu nehmen? Sind das Wölfe im Schafspelz, wie zum Teil auch vermutet wird?
Ich denke, Ennahda ist in einem sehr, sehr schwierigen Transformationsprozess von einer Untergrundpartei, einer Partei, die sehr gelitten hat unter der Unterdrückung, unter dem Ben Ali-Regime, die auch harte Positionen da entwickelt hat. Sie hat jetzt einen Lernprozess durchgemacht. Die Parteiführung möchte Islam und Demokratie, wenn man das so schlagwortartig sagen kann, aussöhnen. Sie möchte belegen, wie in der Türkei, dass es eben funktioniert. Die Basis sieht das ein bisschen anders noch und das ist eben sehr, sehr schwierig, das jetzt zusammenzubringen. Da gibt es sehr viele Probleme, die die Parteileitung jetzt noch lösen muss.
Die Radikal-Islamisten der Salafisten sind in den letzten Wochen mit Gewalt gegen Intellektuelle vorgegangen, haben Kulturinstitutionen gestürmt und die Behörden und also auch die Ennahda tun nichts dagegen. Weshalb?
Ja, es gibt da zwei verschiedene Sichtweisen. Die eine geht davon aus, dass diese salafistischen Aktivisten letztlich im Einverständnis mit Ennahda gehandelt haben, dass sie also eine Art Milizen, vielleicht sogar Stoßtrupp gewesen sind. Die andere Sichtweise, die geht davon aus, dass Ennahda versucht, mit einer sehr geschickten Strategie diese salafistischen Gruppen voneinander abzuspalten, die gewalttätigen Gruppen von den nicht gewalttätigen abzuspalten und mit den nicht gewalttätigen, die versuchen, in die Ennahda zu integrieren. Weil Ennahda braucht, wenn sie in Zukunft eine Mehrheit in Tunesien haben will, braucht sie auch diese konservative Fraktion der islamistischen Bewegung.
Haben es die Salafisten denn eigentlich geschafft, die Menschen einzuschüchtern? Herrscht ein Klima der Angst?
Es herrscht bei gewissen Intellektuellen auf jeden Fall ein Klima der Angst. Viele Menschen getrauen sich nicht mehr, öffentlich Stellung zu beziehen in heiklen Dingen, auch in Fragen der Kunst, in Fragen in allem, was die Religion betrifft. Das sind vor allem Künstlerinnen, Intellektuelle, die sehr prononcierte, vielleicht weltoffene Positionen, auch avantgardistische Positionen einnehmen. Gleichzeitig kann man aber feststellen, dass ein Teil der Zivilgesellschaft sich auch ganz entschieden wehrt gegen diese Übergriffe, dass sie versuchen, diesen salafistischen Aggressionen etwas entgegenzusetzen. Und da ist im Moment so ein labiles Gleichgewicht und das lässt sich einfach noch nicht sagen, wo das hinführen wird.
In Ägypten sehen wir, dass das Militär ganz stark versucht, die Macht zu behalten und die Muslimbrüder mit Präsident Morsi zu beschränken. Was macht eigentlich das Militär in Tunesien?
Das Militär in Tunesien konnte sich bis anhin eine gewisse Neutralität bewahren und auch aus diesem politischen Streit heraushalten. Es gibt eine gewisse Tendenz, die in der Zivilgesellschaft, in der tunesischen Zivilgesellschaft mit Besorgnis beobachtet wird. Das ist, dass immer mehr Militärprozesse stattfinden und dass das Militär immer mehr Befugnisse erhält. Aber aus dem abzuleiten, dass eine Entwicklung wie in Ägypten stattfinden könnte, das ist noch viel zu früh zu urteilen. Ich denke, das Militär genießt in Tunesien immer noch einen sehr guten Ruf und es ist de facto auch wirklich ein Stabilitätsfaktor in Tunesien.
Die Übergangsregierung muss eine Verfassung erarbeiten, dann gibt es Parlamentswahlen. Die große Frage ist nun, wenn die Ennahda die Konservativen auch auf ihre Seite bringen muss, was heißt denn das alles für die künftige Verfassung von Tunesien?
Ja, die konservativen Parlamentarier versuchen schon jetzt, die Verfassung nach ihrem Gusto zu gestalten. Sie versuchen in allen Punkten, die eben die Religion, die die Auswirkung der Religion auf die Politik betrifft, und versuchen sie natürlich ihre Sichtweise einzubringen. Das wird noch eine sehr harte Auseinandersetzung werden. Die Arbeit an der Verfassung kommt auch nur sehr langsam voran, weil es eben ganz viele derartige Knacknüsse gibt. Ich denke, der entscheidende Faktor ist aber, ob es der Übergangsregierung und auch der nächsten Regierung gelingen wird, die wirklichen Probleme in Tunesien, die Alltagsprobleme der Menschen zu lösen. Die Frustration ist in Tunesien sehr hoch bereits. Viele Leute sind enttäuscht über den aktuellen Stand der Dinge. Die Preise sind angestiegen, das Leben ist schwieriger geworden. Ich denke, das ist die große Herausforderung, die wirklichen, die heutigen Probleme Tunesiens, die wirtschaftlichen Probleme auch zu lösen.
Beat Staufer. Der Maghreb-Spezialist ist vor kurzem aus Tunesien zurückgekommen. Der Alpsommer ist da. Die Senninnen und Sennen sind mit Sack und Pack und Vieh auf die Alp gezogen. Doch ohne Hilfskräfte ginge das schon lange nicht mehr. Hunderte Quereinsteiger aus dem In- und Ausland ziehen für einen Sommer lang von der Stadt auf die Alp. Oft mit der romantischen Vorstellung eines herrlichen Lebens in der Natur. Doch das Arbeits- und Bergklima ist rau und nicht alle kommen damit zurecht. Viele geben dann bereits nach wenigen Wochen auf. Zurück bleiben viel Arbeit und Zen-Familien, die dringend Ersatz brauchen. Christina und Erwin Zumbrunnen haben das erlebt. Dominik Meyer hat sie besucht auf 1800 Metern über Meer im Berner Simmental.
Das gäbe einen Heimatfilm. Die Kamera schwenkt über die Berge des Simmentals. Jetzt sieht man die Sennhütte auf der Alp Schilteneck, hoch über zwei Simmen. In der Hütte eine offene Feuerstelle. Darüber hängt ein großer Kessel zum Käsen. Eine Kuh streckt ihren Kopf durch die Stalltüre in den Raum. Weiter in die winzige Stube. Dort streicht ein Kätzchen um die Beine von Erwin und Christin Zumbrunnen. Dann beginnen die beiden zu erzählen und es ist vorbei mit Romantik.
Klar ist das schön, aber die Arbeit muss gemacht sein. 12, 14 Stunden ist Tagesordnung. 7 Tage, oder?
Stromhaft, das ist wirklich schön. Auch wenn wir mal von uns einen Kaffee nehmen, dann kommen die Leute, oh, habt ihr das schön hier oben? Sagen wir mal, ja, mal. Aber eben, der Käse, die Arbeit muss einfach zuerst gemacht sein. Der Käse muss gepflegt sein, im Alltag. Wir gehen auch gerne zu Berg, aber man geht im Herbst gerne heim.
Schuften ein ganzer Sommer lang. Seit die beiden erwachsenen Kinder nicht mehr dabei sind, braucht das Bauernpaar eine Hilfskraft für die Alp. Einen Zusen heißt das. Die Suche beginnt im Winter, zum Beispiel auf einer Stellenbörse im Internet.
Ja, wenn man die Leute sieht, hat man das Gefühl, ja, super sympathisch. Ja, das ist sicher kein Problem, oder? Und dann, wenn die Arbeit anfängt, Alltag, sieht es dann manchmal ein bisschen anders aus.
Doch Zumbrunnens hatten immer Glück mit ihren Zusennen. Bis zu diesem Jahr. Sie stellten ein junges Paar, einen Studenten. Für beide sollte es der erste Alpsommer werden. Doch sie blieben keine 2 Wochen. Noch vor dem Alpaufzug sagten sie eines Morgens, wir schaffen das nicht.
Dann nutzt du den Vertrag nicht alles zusammen, den man im März abgeschlossen hat. Dann kannst du den Vertrag verschreissen. Und wenn du siehst, du hast einen Vertrag, du hast eine Verpflichtung, das geht sowieso nicht.
Es war am Morgen sehr ein Schock, als wir hier vernommen haben, dass sie das nicht prestieren. Das zieht ihm schon ein bisschen den Boden unter den Füßen fort.
Ein Alpsommer zu zweit mit den 18 Kühen, den Rindern, den Kälbern, den Geißen und der Käseproduktion.
Keine Chance, nein.
Sagt Christine Zumbrunnen. Damals rief sie sofort beim Alpofon an, eine Hotline für Sennen. Zumbrunnens sind kein Einzelfall. Manche Zusennen springen nach wenigen Wochen ab, weil sie überfordert sind oder weil das Menschliche nicht stimmt. Das Alpofon vermittelt Personal. Zumbrunnens hatten großes Glück. Noch am selben Tag reiste Diana von Zürich ins Berner Oberland als Ersatz. Die junge Frau ist gelernte Bäuerin und kannte das Leben auf der Alp bereits.
Ich habe das Bärli, das vor mir da war, habe ich gekreuzt. Und das ist für mich schon nachvollziehbar, dass man das fast ein bisschen unterschätzt oder ein bisschen eine falsche Vorstellung hat davon. Ein bisschen zu romantisch. Da kann ich schon verstehen, dass man sich plötzlich am falschen Platz sich wiederfindet.
Aufstehen um 5:30, melken. Käsen, Holzhacken, Weiden pflegen, die Käseleibe wenden, dann wieder melken, den Stall misten. Feierabend, nicht vor 8 Uhr abends, bis zu 3 Monate lang ohne freien Tag, der Lohn minimal, das Leben auf engstem Raum, ohne Strom und fließend Wasser. Aus dem Traum von der Alp wird rasch ein Albtraum. Die zahlreichen Reportagen und Fernsehserien der letzten Jahre über das Leben auf der Alp seien nicht immer hilfreich gewesen, sagt Erwin Zumbrunnen. Es habe viele Quereinsteiger angelockt, zum Teil aber mit trügerischen Bildern.
Im Fernsehen manchmal gesehen, einfach ein bisschen vor dem Hütchen hückeln und ein bisschen das Buch lesen oder etwas, was da gemacht sei, aber einfach nicht ganz so.
Diana, die Neue auf der Alp Schilteneck, macht sich keine Illusionen. Andere mögen Romantik oder gar den Sinn des Lebens suchen auf der Alp und daran scheitern. Sie aber steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden.
Ich habe auch schon gehört, irgendwie sich selber finden auf dem Berg oder so. Ja, das ist immer schwierig, gell? Man kann überall suchen, aber ja, man hat nicht wirklich Zeit für sich selber, oder? Wenn man eine Auszeit will, dann sollte man vielleicht lieber wandern oder so, dass man sich Zeit für sich selber einteilen kann. Weil da bist du einfach unter dem Rhythmus der Tiere und von der Natur und die Arbeit ist gemacht, wenn sie gemacht ist. Du verpflichtest dich dem Leben.
So tönt es auf der Alp. Dominik Meyer war im Simmental auf 1800 Metern unterwegs. Das war das Echo der Zeit aus Bern auf etwa 550 Meter über Meer. Verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.